Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Am Dienstag sind wir ja im Katechismus immer im Bereich der Liturgie unterwegs, also im liturgischen Leben der Kirche, und sprechen heute über das Thema Rorate, die Liturgie des Advents. Andreas Martin ist im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Rorate, die Liturgie des Advents.
Liebe Zuhörer, Sie hörten den Choral Rorate Coeli des Super von der Choralschule in Münster-Schwarzach. Liebe Zuhörer, Advent, die Vorbereitungszeit für Weihnachten. Darum geht es heute. Wir werden darüber nachdenken, wie ist überhaupt die Adventszeit entstanden? Was bedeutet diese Zeit auch in der Liturgie für uns? Wie sieht es aus mit Maria, Maria Immaculata, der heiligen Barbara, Nikolaus, Johannes der Täufer und so weiter? Es gibt ganz viele Zusammenhänge, die den Advent ausmachen, die den Advent bedeutsam machen. Rorate, die Liturgie des Adventes. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Herr Pfarrer Dietrich, danke, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema Rorate, die Liturgie des Adventes, zu sprechen. Herr Pfarrer Dietrich, Rorate, was bedeutet das?
Ja, Rorate ist ein adventliches Motiv, kommt aus dem Lateinischen, ist die Übersetzung einer Jesaja-Stelle, zu Deutsch tauet ihr Himmel von oben. Der Prophet Jesaja nimmt in diesem kleinen Textstück, das dem Rorate-Hymnus zugrunde liegt, ja die Perspektive Gottes ein. Tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor. Sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es vollbringen. Ja, das ist eine Aussage dieses großen Propheten Jesaja, die in diese Vorbereitungszeit vor Weihnachten gut hineinpasst. Das Flehen der Erde, der Welt, der Menschheit hin zu Gott. Und auch die Erkenntnis letztlich, dass der Mensch aus eigener Kraft ja sich nicht zu Gott emporschwingen kann, sondern Gott muss in die Welt kommen, er selbst muss es tun, er muss die Himmel aufreißen und eine Verbundenheit mit Gott wiederherstellen. Und letztlich steht dafür dieses Rorate, wir kennen das ja auch in deutschen Volksliedern, tauet Himmel den Gerechten oder O Heiland reißt den Himmel auf. Wir haben alle diesen Jesaja-Text als Grundlage. Rorate messen, das ist also eine feste Votivmesse, schon seit bestimmt 1000 Jahren etwa. Eine adventliche Messe, eine Marienmesse, die vor der Liturgiereform, also vor 1969 kann man präzise sagen, eine Votivmesse war zu Ehren der Mutter Gottes, und zwar nur an den Samstagen der Adventszeit. Nach 1969 hat man das etwas leicht abgewandelt und die Rorate-Messe prägt nun so die ersten beiden Wochen bis hin zum 16. Dezember. Das ist immer der Termin, wo man die letzte Rorate-Messe theoretisch feiern kann.
Mhm. Herr Pfarrer Dietrich, Rorate-Messe, was bedeutet das ganz konkret? Hat die eine Besonderheit?
Wenn man es traditionell gestalten kann, dann sollte diese Messe früh am Morgen sein, in der Dunkelheit. Vielerorts ist es natürlich auch am Abend aus praktischen Gründen, aber wichtig ist eigentlich schon, dass es dunkel ist. Gerade in unserem Bereich, also nördlich der Alpen, Mitteleuropa, ist es guter Brauch, eben in dieser Messe, in der Dunkelheit, dann viele Kerzen zu entzünden. Ist ja ohnehin das große Motiv jetzt im Winter und im Advent und an Weihnachten, also dieser Kontrast, die Dunkelheit, die Kälte, feucht und unangenehmes Wetter und dem das Licht entgegenzusetzen. Und das ist auch in der Rorate-Messe sehr prägend. Deswegen war auch die Rorate-Messe früher sehr beliebt bei den Menschen. Heute ist sie immer noch präsent, aber sie hat, glaube ich, nicht mehr so diese Gegenwart und diese Wirkung wie in früheren Zeiten. Aber auch ich in meinem Verein halte diese Tradition eigentlich aufrecht. Und es ist einfach eine schöne Form, sich vorzubereiten, den Advent zu gestalten. Leider ist vielerorts der Bezug zu Maria völlig in Vergessenheit geraten. Es ist dann einfach eine Kerzenmesse. Und das marianische Motiv, das eigentlich schon seit alter Zeit da drin steckt, ist völlig aus dem Blick geraten. Ja, aber es ist immer noch, wenn man die Texte sich anschaut, eigentlich das Fundament dieser Messe ist der Blick auf Maria als eine adventliche Gestalt, die uns hilft, dass wir Weihnachten zusteuern können. Weihnachten feiern wir die Geburt des Erlösers, die Geburt Jesu Christi, und er wird geboren aus Maria. Und so ist Maria natürlich für uns eine ganz wichtige Gestalt im Advent schon, aber dann natürlich besonders an Weihnachten.
Heute sind wir im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Über das Thema sprechen wir: Horate, die Liturgie des Adventes. Herr Pfarrer Dittrich, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, über Horate-Messen, dass die besonders festlich sind, dass die Messen im Dunkeln gefeiert werden und dass es ganz einfach eine Besonderheit ist, im Advent diese Horate-Messen zu feiern. Aber schauen wir doch mal auf den Advent an sich. Wie ist der denn entstanden?
Ja, der Advent, das lateinische Wort Adventus bedeutet ja Ankunft, ist eine Vorbereitungszeit eben auf dieses große Fest, Hochfest, Weihnachten, Geburt des Herrn. Und das Hauptfest im christlichen Kirchenjahr ist natürlich Ostern, aber dann in den ersten Jahrhunderten hat sich relativ bald Weihnachten dazugesellt als zweites Hauptfest im Jahreslauf, und entsprechend wollte man ähnlich wie beim Osterfest, ja, die 40-tägige Fastenzeit, wollte man auch eben dieses zweite wichtige Fest, Weihnachten, mit einer entsprechenden Vorbereitungszeit versehen. Natürlich ist diese Vorbereitungszeit keine 40 Tage lang, zumindest nicht in der westlichen lateinischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Aber in den ersten Jahrhunderten gab es da verschiedene Formen, und es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis das so seine Endform gefunden hat, so wie wir das heute kennen, also mit 4 Adventssonntagen. Es ist eigentlich keine festgelegte Zeit, was die Tage angeht. Das wissen wir ja, je nachdem, wie Weihnachten fällt, also 25. Dezember. Das kann wie dieses Jahr sein, also wo wir eigentlich das Maximum an Adventszeit haben, volle 4 Wochen. Es kann aber auch sein, dass es gerade mal 3 Wochen und ein Tag sind. Wenn der 25. auf einen Montag fällt, dann ist 4. Adventssonntag und abends schon Heiligabend und am Montag dann das Weihnachtsfest. Also es geht wesentlich um diese 4 Sonntage. Es gibt verschiedene Traditionen aus dem Osten. Da hat man mehr diese lange 40-tägige Fastenzeit gepflegt. Also das wissen viele heute nicht mehr. Eigentlich ist die Adventszeit auch eine Fastenzeit, wobei im Osten nicht Sonntag und Samstag nicht gefastet wurde, sondern nur Montag bis Freitag, sodass man dann auf diese 40 Tage kam. Und diese Fastenzeit hat angefangen am 12. November, am Tag nach dem heiligen Martin. Das war auch bei uns teilweise eine Lokaltradition, zum Beispiel in Mailand. Man sprach also von der Quadragesima Sancti Martini, also die 40 Tage seit St. Martin als Vorbereitungszeit auf Weihnachten hin. Schlussendlich hat sich aber dann in der römischen Liturgie, die ja dann die Liturgie für ganz Westeuropa wurde, hat sich das durchgesetzt mit diesen 4 Adventssonntagen. Und die lange 40-tägige hat sich also bei uns nicht gut durchgesetzt, wird aber in der Ostkirche, in der Orthodoxie, also heute noch gepflegt, wo ja auch dann das Weihnachtsfest selbst nicht nur am 25., sondern auch und vorrangig eigentlich am 6. Januar gefeiert wird. Also da ist auch heute noch eine gewisse Verschiedenheit in der Weltkirche. Bei uns in der westlichen Kirche haben sich diese 4 Adventssonntage durchgesetzt. Ja, und diese Zeit soll einfach uns vorbereiten, uns einstimmen auf das große Geburtsfest und hat durchaus auch Züge einer Buß- und Fastenzeit.
Was macht denn der Adventssonntag aus? Woran merken wir denn, dass es in gewisser Hinsicht auch eine Buß- und Fastenzeit ist?
Ja, zunächst sehr augenfällig natürlich die Farbe, die liturgische Farbe der Messgewänder und der Paramente, der Antependien. Also manchmal sieht man das in manchen Kirchen, über den Altar und über den Ambo wird also ein buntes Tuch in der liturgischen Farbe gelegt. Also das Violett als Bußfarbe, wie wir es ja auch aus der Fastenzeit kennen, da sieht man von der Farbe her vielleicht den deutlichsten Bezug zwischen Adventszeit und Fastenzeit, also die gemeinsame Bußfarbe, außer am Gaudete-Sonntag, da ist die Ausnahme, da ist es nicht violett, sondern rosa, also eine Farbe, die weniger auf Buße verweist, sondern mehr auf die Freude. Gaudete heißt ja auch übersetzt, freut euch. Dann in der Kirche soll in der Adventszeit eigentlich das Gegenteil stattfinden von dem, was man vielerorts dann doch sieht. Es soll schlichter zugehen als sonst, also der Blumenschmuck soll reduziert werden. Die Kerzen auf dem Altar kann man zum Beispiel reduzieren, das mache ich gerne. Wenn nebendran der Adventskranz steht, dann nehmen wir die Kerzen vom Altar runter, dass das keine Konkurrenz gibt. Der Adventskranz hat sich in den letzten 150 Jahren eigentlich auch etabliert, auch als liturgisches Brauchtum. Früher war das eigentlich ein Hausbrauchtum, also der Adventskranz gehört zuallererst in die Wohnungen, hat aber mittlerweile seinen festen Platz auch in der Kirche und wird eigentlich vielerorts dann auch am ersten Adventssonntag gesegnet. Jeden Sonntag eben wird eine weitere Kerze entzündet. Ja, die Texte der Lesung des Evangeliums haben eine besondere Ordnung und haben alle den Charakter eben vorzubereiten, ganz im Sinne des Johannes des Täufers, der Wegbereiter des Herrn. Maria ist eine wichtige adventliche Gestalt. Wir hören vermehrt die Texte des Propheten Jesaja. Ja, und die Lieder sind entsprechend Adventslieder, die eine getragene Freude haben, aber doch noch eben getragen sind und nicht lustig oder kitschig, wie manches, was man so in den Kaufhäusern hört oder an Weihnachten hört. Ein gewisser Ernst steckt in diesen Liedern noch drin. Das sind so die verschiedenen Ebenen eines Gottesdienstes, der Liturgie, wo versucht wird, einfach den Advent als eine Besinnungszeit, eine Gebetszeit zu gestalten.
Herr Pfarrer Dittrich, eine Besinnungszeit und eine Gebetszeit des Adventes, so haben Sie es gerade ausgedrückt. Aber wenn wir uns wirklich mal umschauen in der Welt, gehe ich davon aus, dass die Adventszeit oft übergangen wird, gnadenlos.
Ja, das ist nicht zu übersehen. Also das wird einfach 4 Wochen lang eigentlich Weihnachten gefeiert, also mit vollem Programm. Die Krippe steht ab Anfang Dezember dann im Vorgarten beleuchtet. Die Weihnachtsmänner krabbeln die Wände hoch und die Christbäume stehen überall und sind beleuchtet. Und in vielen Gaststätten oder öffentlichen Räumen werden also fertige Christbäume hingestellt, also mit Lametta und Schmuck wie an Weihnachten. Das ist eben so ein Symptom unserer Zeit, nicht warten können, alles sofort haben wollen. Also warten, das ist eigentlich etwas, was dem modernen Menschen zuwider ist. Der will nicht warten, der möchte möglichst schnellen Service haben und ja, also diese Adventszeit eigentlich als Wartezeit und auch als Bußzeit, das steht völlig quer in der Zeit. Dazu kommt natürlich, dass Weihnachten ein großes Konsumentenfest ist, also wo der Handel und der Kommerz einen großen Anteil haben, wo viel Geld umgesetzt wird für die Feiertage, für das Essen und Trinken, für die Geschenke. Entsprechend ist dann doch vielerorts also die Adventszeit unter die Räder gekommen. Man merkt es auch, vielerorts gibt es die weihnachtlichen Konzerte. Also kann einem passieren, dass man jetzt ersten Advent, Ende November quasi dann schon alle Weihnachtslieder vorgetragen bekommt, ohne Skrupel.
Ja, dann vergeht einem doch auch ein bisschen die Festfreude, wenn man schon immer alles vorwegnimmt. Und ja, es ist ja gar keine Vorfreude mehr da. Die Adventszeit wird ja dadurch sehr gedeckelt.
Ja, also es ist einfach auf den Kopf gestellt. Ne? Also normalerweise begehen wir den Advent, bereiten uns vor, warten und haben das Ziel vor Augen, das große Fest. Und das Fest hat dann auch seinen Raum. Das zieht sich dann bis in den Januar hinein als Weihnachtszeit. Und man hat das eigentlich vielerorts auch so im allgemeinen Bewusstsein gerade umgekehrt. Der Advent, also der Dezember, ist so der Weihnachtsmonat, da feiert man Weihnachten. Dann geht man auf die verschiedenen Weihnachtsmärkte, trinkt Glühwein und lässt sich's gut gehen. Und dann Heiligabend ist dann das große Geschenkefest und damit hat sich die Sache, dann ist Abschluss. Also man kann das vielerorts sehen, dass 26., also spätestens 27., 28. die Leute die Christbäume vor die Tür stellen, weil für sie Weihnachten rum ist. Also man hat es einfach auf den Kopf gestellt.
Herr Pfarrer Dittrich, geben Sie uns doch mal bitte Tipps, wie wir die Adventszeit, ich benutze jetzt absichtlich das Wort, ordentlich feiern können.
Hört sich sehr deutsch an, ordentlich, aber ich denke, Ordnung ist immer eine Hilfe, eine Orientierungshilfe, die uns auch schützt, dass wir uns eben nicht gedankenlos damit treiben lassen von Bewegungen der Gesellschaft, die wir eigentlich, wenn wir nachdenken, ja, ablehnen, ne, und nicht für gut heißen können. Also ich denke, dass man eben sich einschränkt, was die Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte und diese ganzen Dinge angeht, dass man da wirklich Maß hält. Ich meine, man kann es nicht völlig ignorieren, wenn man im Betrieb mit der Belegschaft vielleicht eingeladen wird oder bei den Senioren ist es sehr beliebt, diese Adventsnachmittage, wobei man dann natürlich schon mal auch mal dann kritisieren kann, wenn dann schon O Tannenbaum gesungen wird oder andere Weihnachtslieder. Ja, und für sich persönlich, privat, zu Hause, also der Adventskranz, denke ich, ist schon sehr wertvoll, dass man jeden Sonntag eben eine weitere Kerze entzündet, dass man ja vielleicht sich mehr Zeit nimmt zum Beten. Es werden also vielerorts auch Bußandachten angeboten, die Pfarrer laden zum Sakrament der Beichte ein, dass man auch das wahrnimmt. Also ich denke, die Fastenzeit vor Ostern und die Fastenzeit oder die Adventszeit vor Weihnachten, das sind so zwei Zeiträume, wo besonders geeignet sind für den Empfang der Beichte, für die Besinnung, die Klärung meines Verhältnisses zu Gott, dass man sich einfach immer wieder mal diese Frage stellt, ja, warum feiern wir Weihnachten? Was bedeutet diese Geburt Jesu Christi? Dass man sich das immer neu klar macht. Und dazu braucht es einfach Ruhe, dass man zur Besinnung kommt, dass man den Kopf frei bekommt und dass man auch sich wieder sieht im Verhältnis zu Gott. Wer bin ich? Wer ist Gott? Warum brauche ich Gott? Warum ist Gott der, der mich retten kann, der mich liebt, der zu mir kommt in Jesus Christus? All diese Fragen gilt es eigentlich immer wieder neu zu stellen und da ist eben der Advent sehr geeignet. Und wenn ich das ja mit Muße, Ruhe und auch im Gebet vertieft und in auch den Gottesdiensten, den Andachten, die ja angeboten werden, also vielerorts gibt es nicht nur eben Roratemessen, sondern eben auch Adventsandachten, die hilfreich sind, dann denke ich, kann man wirklich also ein tiefes Weihnachten feiern, also das eben nicht an der Oberfläche bleibt und kitschig ist und also affektiv und nur auf Emotionen aus, sondern etwas, was wirklich dem Festgeheimnis dann gerecht wird und wirklich diese tiefe, echte Freude dann hervorbringt.
Aber dennoch gibt es ja im Advent viele Festtage. Ich denke jetzt an den Nikolaus, an die Barbara und so weiter.
Ja, also wie das ganze Jahr über gibt es auch im Advent natürlich einige markante Heilige. Jetzt am Sonntag beginnt der Reigen mit der heiligen Barbara, also die eine herausragende adventliche Gestalt ist. Vielerorts wird auch noch das Brauchtum gepflegt, dass man also Kirschzweige oder Apfelzweige ins Wasser stellt, ans Fenster, an die Heizung. Gemäß der Legende, wonach Barbara kurz vor ihrem Tod einen Baum oder einen Strauch ja angefasst hat und man hat sie hingerichtet und am nächsten Tag blühte mitten im Winter dieser Baum, dieser Strauch. Die heilige Barbara mit ihrem eindrucksvollen Martyrium, ich denke, das ist also ein ganz wichtiges, großes Motiv, das auch wirklich so irgendwo im Brauchtum, in der Volksseele nach wie vor beheimatet ist. Also ich staune, vieles ist ja doch so ein bisschen blass geworden, verloren gegangen, aber die Barbara-Legende und die Feier des Barbara-Festes ist eigentlich vielerorts noch präsent. Dann nächste Woche Dienstag haben wir ja den 6. Dezember, der heilige Nikolaus, obwohl er im heiligen Kalender gar nicht so hoch angesetzt ist. Also ist er in der westlichen Welt eigentlich gar nicht wegzudenken. So sehr, dass das in der allgemeinen Gesellschaft ja der Nikolaus zum Weihnachtsmann wurde. Es ist ganz interessant, diese Geschichte zu verfolgen, wie also von einem Journalisten und Zeichner, also der sehr gute Karikaturen gezeichnet hat, ausgewandert ist nach USA und wie der dort mit den deutschen Nikolaus oder wie man sich in Deutschland Nikolaus vorgestellt hat und den Knecht Ruprecht das so verbunden hat zu dieser Gestalt des Santa Claus, den wir ja alle kennen aus der Werbung, dieser amerikanische Weihnachtsmann, den man zum Überdruss überall sieht. Ja, aber die Ausgangsgestalt eben der heilige Nikolaus, der auch Geschenke bringt, der die Kinder beschenkt, also auch eine Gestalt, die prägend ist für den Advent. Ich sagte ja vorhin, es ist eine Bußzeit, aber das lässt sich eigentlich nicht durchhalten, sondern diese Aussicht auf das Beschenktwerden von Gott und dann auch als Folge, dass wir uns gegenseitig beschenken, das ist also immer wieder gegenwärtig. Im Norden ist dann die heilige Lucia von großer Bedeutung, das Lichterfest der heiligen Lucia. Dann 8. Dezember, Hochfest, Marienhochfest, die Feier der unbefleckten Empfängnis Mariens. Ja, das sind so die ganz großen Feiertage, die zum Advent einfach fest dazugehören.
Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, Horate, die Liturgie des Adventes. Wenn wir von der Liturgie sprechen, fällt mir unter anderem natürlich auch der Name Maria ein. Welche Bedeutung hat sie ganz konkret im Advent?
Ja, also ohne Maria gäbe es kein Weihnachten, gäbe es keine Geburt Jesu Christi. Also sie ist in der Heilsgeschichte einfach unverzichtbar. Das weiß jeder Außenstehende auch. Also sie gehört einfach zum Weihnachtsfest ganz fest dazu als Mutter Jesu. Wir feiern diese außergewöhnliche Geburt, ja, des Gottmenschen, der allerdings ja wirklich auch wahrer Mensch ist, eine wahre Mutter hat, wahrhaft geboren worden ist. Und natürlich ist dann auch unser Interesse da für diese Frau, die ja von Gott nicht irgendwie einfach so als Funktionärin in einer ihr äußerlich bleibenden Rolle ja aufgegriffen wurde, sondern die ja wirklich mitgetan hat, also die Gott wirklich in seiner Liebe als Mitarbeiterin gewonnen hat, die im Glauben begnadet sicherlich, aber auch im Glauben, also mit eigenem Anteil, mit eigenem Antrieb, mit eigener freien Entscheidung diesen Weg mitgegangen ist, diese Aufgabe übernommen hat. Mutterschaft ist ja immer etwas, was einen prägt, wovon man sich nicht wirklich ablösen kann. Und so ist Maria einfach mit Jesus Christus ganz eng verbunden. Und letztlich ist sie es, die also uns Christus schenkt. Wenn man dann das geistlich versucht auszudeuten, kann man viel lernen. Also man kann eine marianische Haltung lernen, die eigentlich jeder von uns braucht. Gott möchte uns beschenken, er möchte uns seinen Geist geben, seine Gnade, er spricht sein Wort zu uns, er möchte uns als Mitarbeiter gewinnen und dann müssen wir letztlich auch marianisch glauben, marianisch leben, nämlich empfänglich sein für Gott, offen sein für Gott, diese Gnade, dieses Geschenk eben auch annehmen, Gott in meinem Leben Raum geben. Und das Wunder und das Große des christlichen Glaubens ist ja, dass wir dann zu Mitarbeitern Gottes werden, dass durch uns Christus Gegenwart wird, dass wir als Christen die Hände Jesu Christi sind heute in der Gegenwart, ihn gegenwärtig machen.
Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, ich würde ganz gern nochmal auf die Symbiose eingehen, Fastenzeit und Adventszeit, dass da dennoch Gleichheiten entstehen, das haben Sie gesagt, aber dass das dennoch zwei grundverschiedentliche Kirchenzeiten sind, muss man, denke ich, noch mal ganz klar sagen.
Ja, also ich habe ja gesagt, in der Geschichte gab es da durchaus auch einen Widerstreit. Also es gab die eine starke Tradition, die auf unserem Bereich von den irischen Wandermönchen sehr stark befördert wurde, eben die Bußzeit, von daher das Violett. Man verzichtet auf den Gloria-Gesang. Da wird erst wieder an Weihnachten gesungen. Und bei den irischen Mönchen war sogar also auch Halleluja und Te Deum weg. Von Rom her hat man dann ein bisschen dagegen gesetzt. Also nicht nur Buße, sondern es ist eigentlich schon eine frohe Zeit. Die Vorfreude muss deutlich werden, eben dann deswegen Gaudete Sonntag. Deswegen hat man dann auch durchgesetzt, dass das Halleluja bleibt, dass das Te Deum bleibt. Das Gloria, das unterbleibt im Advent. Das ist geblieben, das ist auch heute noch so. Es ist eben also nicht ganz so konsequent Fastenzeit, Bußzeit wie vor Ostern, das ist richtig. Aber dieses Element, denke ich, ist schon wichtig und steht in einer gewissen Spannung. Aber eben wir fasten und tun ja nicht Buße als Selbstzweck, nur der Selbstkasteiung wegen oder um uns irgendwie eine Leistung, was selbst zu beweisen, sondern es ist einfach Vorbereitung so wie man für ein Fest das Haus putzt und alles vorbereitet, alles einkauft, so sollen wir eben auch Weihnachten vorbereiten, aber eben nicht nur mit dem Einkaufswagen, sondern eben auch in unserem Inneren, unserer Seele. Deswegen sollte dieses Motiv, also der Besinnlichkeit, echter Besinnlichkeit, sollte wirklich gepflegt werden.
Mhm. Horate, die Liturgie des Adventes, ist heute unser Thema. Als Referent ist uns Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich zugeschaltet. Horate, die Liturgie des Advents. Dankeschön, Herr Pfarrer Dittrich. Es war sehr interessant gewesen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um für uns hier zu sprechen bei Radio Horeb.
Gerne.
Liebe Zuhörer, dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne einen Sendemitschnitt bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Unsere Internetseite hat auch ganz viele Informationen. Unter anderem können Sie dann auch diese Sendung, die Credo-Sendung, auf Ihren Computer herunterladen. Unsere Internetadresse ist www.horeb.org. Noch einmal, www.horeb.org. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja. Herr Jesus Christus, wir warten auf deine Ankunft in der Welt. Wir warten auch auf die Erfüllung der Geschichte am Ende der Zeit. Wir wollen uns vorbereiten auf deine Ankunft. Wir wollen uns öffnen, dass du immer wieder neu bei uns ankommen kannst mit deinem Geist und deiner Gnade. Wir bitten dich um deine Hilfe, dass wir im Getöse und im Gewoge dieser Zeit und dieser Welt nicht untergehen, sondern ja, uns an dir festhalten können, dass wir in der Kirche eine Heimat haben, in der wir dir nahe sein dürfen. Das gebe und gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald, sagt Ihr Andreas Martin.